Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit unserem Buch der Woche, das geschrieben hat Cherko Fatach. In seinem Debütroman Im Grenzland von 2001 beschäftigte er sich mit einer ganz besonderen Grenze, mit der mehrheitlich von Kurden bewohnten Region im Süden der Türkei und im Norden des Iran und des Iraks. Es gibt in seinem Werk allerdings auch gelegentliche Abstecher in seine Heimatstadt Berlin oder, wie in seinem letzten Roman Schwarzer September, ins Beirut der 70er Jahre. Immer interessieren ihn dabei die Verwerfungen jener so nahen und uns doch mitunter sehr fremden Welt des Nahen und Mittleren Ostens, die Ursprünge der Gewalt des islamischen Terrorismus und der kulturellen und religiösen Konflikte. Dabei verbindet Fatah wie kaum ein anderer Autor einen politischen Anspruch ans eigene Erzählen mit einem ebenso hohen ästhetischen Anspruch an Sprache und Form. Nicht zuletzt besitzt Fatah ein Gespür für Spannungsaufbau, wie es eigentlich nur Thriller-Autoren zu eigen ist. Sein neuer Roman, der auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, heißt »Der große Wunsch«. Darin erzählt Fatah von der Suche eines Vaters nach seiner Tochter. Diese Tochter hat sich zusammen mit ihrem Freund nach Syrien abgesetzt, um dort für das Kalifat der Terrororganisation Islamischer Staat zu kämpfen. Tobias Lehmkuhl stellt »Der große Wunsch« als unser Buch der Woche vor.
Die Landschaft in den Büchern von Cherko Fatah hat nichts Liebliches an sich. Nichts grünt und blüht, es gibt keine blaue Blume, nach der die Seele sehnend sucht. Die Landschaften in Fatahs Romanen sind abweisend und gefährlich. Ausgedörrt, unendlich weit, besiedelt von Schlangen, Skorpionen und wilden Hunden. Der Mensch selbst hat sie noch unwirtlicher gemacht, mit willkürlichen Grenzen durchzogen, die mit Gewehren bewacht werden. Er hat Fallen und Minen in der Erde vergraben. So unwirtlich ist diese Landschaft, dass sie schon etwas Unwirkliches an sich hat. Wer sich in ihr bewegt, läuft Gefahr, gänzlich aus der Welt herauszufallen. So beginnt auch der große Wunsch mit einer Begehung des kargen Geländes. Murat, ein Mann mittleren Alters, ist auf der Suche nach seiner erwachsenen Tochter im türkisch-syrischen Grenzgebiet und erinnert sich daran, wie ihm sein Vater einst Geschichten aus dieser Gegend erzählt, wie er von seinen Wanderungen, Begegnungen und Abenteuern in genau diesem Grenzland berichtet hat. Könnte Murats Vater, denkt man für einen Moment, der Schmuggler aus Fatahs Debütroman Im Grenzland sein? Nein, könnte er nicht, erfährt man im weiteren Verlauf, denn Murats Vater ist früh schon nach Deutschland ausgewandert und er selbst, Murat, lebt in Berlin und hat keine direkten familiären Bindungen mehr in die Region. Aber wie ein Vater steht Fatahs Debütroman über all seinen folgenden Werken. So sehr sie sich inhaltlich unterscheiden, versuchen sie doch alle, das Geheimnis zu ergründen, das in der Landschaft des Grenzland-Debüts angelegt ist. Als würde ihr ein magnetischer Zauber innewohnen, kehrt Fatah mit seinen Figuren immer wieder hierher zurück, auch wenn die Landschaft nicht selten, wie etwa in »Der letzte Ort«, nichts weiter als den Tod bereithält. So heißt es in dem Roman von 2014.
Er wartete, schaute wie ein Wächter von seinem Aussichtspunkt hinunter, bis er endlich weit oberhalb, am Ende einer der Straßen, den Mann in seltsamer Kleidung sah, der mit erhobenen Händen auf einen der Humvees zuging. Er war ganz allein dort unten. Alle, außer dem Jungen, schienen sich aus dem Staub gemacht zu haben. Und doch war das nicht sicher. »Warum nur geht er so langsam?«, fragte sich Osama. »Als fürchtete er seine Rettung?« »Ich würde laufen. Nichts würde mich zurückhalten«, dachte er, ließ sich zu Boden sinken und lächelte.
Der letzte Ort von 2014 erzählte von der Entführung eines Deutschen durch eine Terrormiliz im Irak. Der große Wunsch erzählt jetzt, wenn man so will, von der gegenteiligen Bewegung, dem freiwilligen Verschwinden einer Deutschen im Gebiet des IS. Naima lautet ihr Name und ihr Vater Murat hat sich auf den Weg an die syrische Grenze gemacht, um die Möglichkeiten auszuloten, sie wieder zurück nach Hause, nach Berlin zu holen. Hier in der Nähe der Stadt Mardin hat er sich in einem Grenzdorf in einem kleinen Gasthaus einquartiert, im Haus eines Ehepaars vielmehr, denn weitere Gäste scheint es in dieser abgelegenen Gegend nicht zu geben. Doch natürlich ist Murat nicht alleine gekommen, er hat seine eigene Vergangenheit mitgebracht, die Erzählungen des Vaters vor allem. Sie führen ihn zu Anfang des Romans hinauf auf einen Berg, an dem offenbar eine Art Tagebau liegt. Lastwagen fahren in Kolonnen die schmalen Schotterstraßen hinauf und wieder hinunter, aber keiner dieser Lastwagen will ihn mit hinunternehmen. So macht sich Murat zu Fuß auf den Weg und dieser lange und steinige Abstieg hat beinahe etwas von einem Kreuzweg an sich, mystisch aufgeladen, aber ohne Hoffnung auf Erlösung.
Er wanderte bis zu Mittag. Dann war eine Rast nötig. Die Sonne stand, von Wolkenschleiern überzogen, wie ein kalter, gesichtsloser Engel über dem morastfarbenen Berg mit seinen Abschürfungen. Als er hinaufblickte, erschien ihm der Berg wie der Rand einer Grube, bereit, so wie vor Stunden den letzten Lärm der rettenden Autos, nun auch das Licht dort oben zu verschlucken. In der Nähe des Berges wurde ihm kühl. So hielt er sich an der Seite zur Schlucht hin. Dort kauerte er sich nieder, stand aber rasch wieder auf, als ihm der Gedanke kam, dass seine mittägliche Befürchtung noch war und es dunkel werden könnte, bevor er die Strecke bewältigt hatte.
Wie so häufig in den Beschreibungen der Landschaft in den Romanen von Cherko Fatah erlebt man das Paradox, dass einem diese staubige, abweisende, ja ganz und gar menschenfeindliche Natur so plastisch vor Augen geführt wird wie von keinem anderen Autor. Trotzdem oder gerade deswegen wünscht man sich, diese Beschreibungen mögen gar kein Ende nehmen. Das ganze Buch solle nur von diesem einen Weg handeln, den Murat geht. Sie sind gerade deswegen so eindringlich und bezwingend, weil es Fatah gelingt, den Leser aus der Rolle des reinen Beobachters herauszuholen und in die Landschaft hineinzuversetzen. Man geht nicht mit Murat durch sie hindurch, man geht als Murat durch sie hindurch. Das ist keine Frage bloßer Identifikation. Noch wissen wir ja gar nichts über Murat, wissen nicht, wer er ist, was er fühlt, wo er herkommt und wo er hin will. Er ist eine Art virtueller Mantel, den wir uns überwerfen, um durch die zunehmende Kälte der Wüstennacht zu laufen.
Ohne einen Blick auf die Uhr wanderte er weiter, seinem Empfinden nach etwa 2 Stunden lang. Die Zeit der Zeiger hatte sich losgelöst von der Zeit seiner Schritte. Ein winziges, mechanisches Geräusch war von ihr geblieben, und der Kreis, den die Metallstäbchen beschrieben, schien ihm, wenn er den Ärmel zurückschob und darauf blickte, ohne Zuwachs oder Minderung immer derselbe zu bleiben. Auch die Landschaft veränderte sich kaum. Die sinnlose Unform des Berges begleitete ihn wie eine Zwangsvorstellung. Allmählich glaubte er, auf der linken, erdfarbenen Seite seines Gesichtsfeldes blind zu werden. Über der Schlucht lag eine Art mehligen Lichtes, welches alles, was man hätte sehen können, eher bedeckte als zeigte.
Auch wenn man sich während der Lektüre von »Der große Wunsch« immer wieder fragt, welchen Einfluss die reale Landschaft auf das Denken und Fühlen der Menschen in der mesopotamischen Ebene hat, wie sie ihre kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen prägt, so erschöpft sich der Roman selbstverständlich nicht in der Beschreibung einer Wanderung, im Gegenteil. Bald leuchtet in Gestalt eines riesigen wilden Hundes konkrete Gefahr auf, schon kommen erste Hütten in den Blick, die für einen Moment Unterschlupf bieten. Dann ist der Abstieg geschafft und Murat wieder zurück in jenem Dorf, von dem aus er versucht, Kontakt zu seiner verschwundenen Tochter herzustellen. Von Naimas Mutter Dorothee ist er schon lange getrennt, auch die Beziehung zu seiner inzwischen 20-jährigen Tochter ist mit den Jahren eher lose geworden. Dennoch hat er sich, kurz nachdem er von ihrem für ihn unerklärlichen Verschwinden erfuhr, auf den Weg Richtung Türkei und Syrien gemacht, eine auch aus Sicht seiner Ex-Frau überstürzte und wenig logische Handlung.
Wieder einmal fragte er sich, was er hier tat und ob all das überhaupt mit Naima zu tun hatte. Bin ich auf einem Ego-Trip und nehme das Verschwinden meiner Tochter nur zum Anlass, den Spuren meiner eigenen Herkunft nachzuforschen und praktischerweise dabei vor den Problemen in Deutschland davonzulaufen? Das entspräche ziemlich genau dem, was ich für Naimas Motive gehalten hatte.
Während der Herrschaft des Islamischen Staat in Teilen Syriens und des Irak, während des sogenannten Kalifats also, ungefähr von 2013 bis 2017, kamen viele junge Männer, auch aus dem Westen, in die Region zwischen Raqqa und Mosul, um für einen Gottesstaat zu kämpfen. Mit ihnen kamen auch Frauen aus dem Westen, Frauen wie Naima in Cherko Fatahs Der große Wunsch. Der Titel lässt dabei offen, ob der Wunsch Murats gemeint ist, seine Tochter wieder zurückzuholen, oder der Wunsch Naimas, gemeinsam mit ihrem Freund Faruk ein anderes Leben zu führen, in einer anderen Welt zu leben als in der sie aufgewachsen ist. Über die Motive dieser jungen Frauen wurde seinerzeit auch in der deutschen Öffentlichkeit ausführlich gerätselt. Wie konnten sie ein Leben aufgeben, in dem ihnen so viele Möglichkeiten offen standen, in dem sie so viele Freiheiten hatten, nur um sich unter einer Burka zu verstecken und möglichst viele kleine Gotteskrieger zu gebären? Auch Murat ist das Handeln seiner Tochter unerklärlich. In der Türkei nimmt er Kontakt zu einem Mann auf, den er den Boten nennt und der darauf spezialisiert ist, vermisste Westlerinnen im Kalifat ausfindig zu machen. Dieser Bote versorgt Murat mit Audionachrichten, die womöglich von Naima stammen, eine Art Audiotagebuch, deren Adressat aber unklar bleibt.
Faruk und ich passen ziemlich gut zusammen, glaube ich. Wir kennen uns noch nicht gut, aber ich bin sicher, er meint jedes seiner Worte ernst. Und mich sieht er als seine erste Frau. Das ist gut, auch wenn ich so nicht denken sollte. Wenn er vor mir sitzt und spricht und sein Gewehr lehnt hinter ihm an der Wand, dann muss ich ihm einfach alles glauben. Weil das hier für alle nicht nur Rumgepose ist, sondern ernst.
Ein solches Motiv ist nachvollziehbar. Viele sind von der Freiheit überfordert. Wenn alles möglich ist, was hat dann noch wirklich Sinn und Bedeutung? Was ist überhaupt verbindlich? Woran soll man sich halten? Ein Gesellschaftsentwurf, in dem den jeweiligen Geschlechtern eine klare Rolle zugeteilt wird, in dem alles deutlich in Schwarz und Weiß geschieden ist, in Gut und Böse, in dem es keine endlosen Diskussionen gibt, in dem auch die Strafen an Härte und Deutlichkeit nicht zu überbieten sind, in dem nicht ständig alles abgewogen, differenziert und psychologisiert wird, ein solcher Gesellschaftsentwurf kann zweifellos einen großen Reiz nicht nur auf Jugendliche ausüben. Es ist eine Welt, in der für Romane, die viele Lesarten zulassen, kein Platz ist. Auch Cherko Fatachs Der große Wunsch liefert keine eindeutige Antwort, sondern nur ein Deutungsangebot. Er belässt den Leser wie auch seinen Helden selbst im Unklaren darüber, ob es sich bei der Stimme wirklich um die Naimas handelt, ob Naimas Motive nicht womöglich ganz andere sind als die der Frau in der Audionachricht. Es ist nicht einmal sicher, ob Naima sich wirklich in Raqqa aufhält, wie der Bote beteuert.
»Ich bin verloren«, dachte er. »Ich bin vollkommen abhängig von Leuten, die ich nicht einmal kenne. Sie sind mir weder nah noch fern. Ich bezahle sie noch nicht einmal besonders gut und erwarte, dass sie mir mitfühlend und großmütig etwas Kostbares wiederbeschaffen, das ich in einer Mischung aus Verantwortungslosigkeit und simpler Nachlässigkeit verloren habe. Wie mag das für sie aussehen? Ein schlechter Vater verirrt sich ausgerechnet hierher, um Versäumtes nachzuholen?«
Murat befindet sich in einer Art Limbo. Seine Reise ist zu einer Anti-Reise geworden, der Held eigentlich ein Anti-Held. In der Grenzregion, in der er sich aufhält, ist völlig unklar, in welche Richtung das Pendel für ihn ausschlägt. Er ist handlungsunfähig und ganz auf andere angewiesen, in dieser einerseits abweisenden, andererseits anziehenden Welt. Nach und nach, über Wochen und Monate hinweg, scheint Murat mit dieser Welt beinahe zu verschmelzen. Er verlegt sein Lager in eine kleine, schäbige Hütte am Rande des Dorfes. Von dort aus geht er jeden Tag ins Teehaus und wartet darauf, dass der Bote am Horizont auftaucht, ähnlich einem Cowboy, der in einer Staubwolke in die Stadt einzieht, allerdings nicht auf einem Pferd, sondern in einem alten Pritschenwagen. Nicht zufällig spielt John Fords Westernfilm »The Searchers«, in dem es um die Suche nach einem von Indianern entführten weißen Mädchen geht, eine gewisse Rolle in Fatachs Roman. Neben diesem Boten, dessen Lauterkeit auch der Leser immer wieder in Frage stellt, gibt es noch einen jungen Mann, der Murat als Fahrer dient und mit ihm Ausflüge in die Umgebung unternimmt, unter anderem zu einer Höhle, in der sie Spuren einer anderen Zeit finden, Skelette von während des Völkermords 1915-16 ermordeten Armeniern.
Viele der Schädel hatten Löcher, umgeben von sich verästelnden Rissen wie Sprünge in Porzellan. Murat machte Adnan Platz und wollte schon wieder ins Licht hinaustreten, als ihn der Mann aufforderte, tiefer hineinzugehen. Murat tat es, schlich geduckt bis dicht vor den Knochenhaufen und bemerkte erst jetzt kleine und große Schädel, die Paare bildeten. Bei manchen waren die größeren Armknochen noch um die kleineren Skelette geschlungen. »Mutter und Kind«, sagte der Mann vom Eingang her.
So weit und leer Murat die Landschaft erscheint, es ist eine Landschaft, die von einer langen Geschichte der Gewalt durchzogen ist, eine extreme Landschaft, in der Extremismus immer schon seinen Ort hatte. Wie selbstverständlich auch die lieblicheren Landschaften des Nordens immer wieder wunderbaren Nährboden abgaben für ähnliche Extremismen. Man sieht es ihnen nur nicht so deutlich an. Murat macht südlich von Mardin die sprichwörtliche Erfahrung, dass man, wohin man auch geht, stets sich selber mitnimmt. Und so, wie er in Deutschland seinen Platz nicht recht gefunden, seine Talente nicht ausgeschöpft hat und deswegen von Dorothee ein ums andere Mal gescholten wurde, so ist er auch in der Türkei und auf der Suche nach seiner Tochter nicht Herr seines eigenen Handelns. Mehrmals trifft er den Boten, ohne dass es in Sachen Naima entscheidend vorangeht. Immer wieder schreibt ihm Dorothee Nachrichten, die den Druck auf ihn erhöhen. Und dann ist da noch sein Freund Aziz, mit dem er in Deutschland eine kleine Produktionsgesellschaft betreibt, die Bilder aus Krisenregionen an Fernsehsender liefert, mit Aziz als todesmutigem Mann vor Ort. Ein leicht verrückter Macher, dessen politische Positionen zudem viel klarer sind als die Murats.
Möglicherweise hat mir die Sonne zu heftig auf den Kopf geschienen. Und das hat mir den Eurozentrismus, den du nicht einmal hypothetisch überwinden kannst, ausgetrieben. Die gesamte Geschichte, vor allem aber die des 20. Jahrhunderts, wird von Europa ausgeschrieben. Alle europäischen Erfahrungen werden verallgemeinert und mit Hilfe der US-Amerikaner exportiert. Und nichts davon überschreitet je den eigenen engen Horizont, weil man die Welt ja auch einfach in diesem Horizont hineinzerren kann. Hier draußen sieht das ganz anders aus.
Gefragt, was für ihn das wichtigste historische Ereignis sei, dem er beigewohnt habe, gibt Murat zur Antwort: der Fall der Berliner Mauer. Aziz dagegen sagt, nicht der Fall der Mauer sei für ihn das wichtigste historische Ereignis der vergangenen Jahrzehnte, sondern der Moment, als 2014 ein Bulldozer eine Grenzanlage zwischen dem Irak und Syrien einriss und damit die von britischen Kolonialisten gezogene Grenze annullierte. Damit sei nicht wie im Fall der Mauer eine Grenze, damit seien viele Grenzen niedergerissen worden. Murat mag den Argumenten seines Freundes nicht folgen, aber hier in diesem Dorf, das eben doch und immer noch an einer realen und sehr gefährlichen Grenze liegt, beschäftigt ihn Politik nur am Rande. Er denkt an sich selbst, sein seltsam verkorkstes Leben und an seine Tochter, die er nicht versteht und die er gerade darum wiedersehen will, um mit ihr zu sprechen und ihre Gründe zu erfahren. Die Audionachrichten, die er erhält, geben allerdings wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen und ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Denn obwohl die Anti-IS-Koalition vorrückt und der Fall Rakas nur noch eine Frage der Zeit ist, scheint es keinen Wandel in den Wünschen der jungen Frau, die Naima sein könnte, zu geben.
Vielleicht ist es falsch, aber ich bin nun einmal ihm gefolgt und er folgte der Idee. Ich weiß einfach nicht, was aus uns werden soll. An das Zurückgehen habe ich nie gedacht. Nie habe ich es mir vorgestellt. Ich müsste dann meine Mutter irgendwann anrufen, vielleicht sogar meinen Vater. Farouk sagt sogar, wir könnten eingesperrt werden als Terroristen. Das will ich mir nicht vorstellen. Ich will so lange wie möglich hierbleiben.
Je länger Murat in der Nähe von Mardin verweilt, desto aussichtsloser erscheint die Lage. Er fragt sich zunehmend, ob es wirklich Sinn ergibt, die Zeit zurückdrehen zu wollen und Naima in ihr Zimmer mit Pferdepostern zu zerren. Immer klarer wird, dass seine Tochter ihm eine Fremde geworden ist und auch er selbst scheint in dieser Landschaft, in der er so lange ausharrt, langsam ein anderer zu werden. Mögen hier auch niemals, wie es einmal heißt, Paläste, Prozessionsstraßen oder Observatorien gebaut worden sein, so übt die Landschaft doch eine geheime Macht aus. Der religionsferne, durch und durch westlich sozialisierte und in einer vermeintlichen Freiheit seit Jahrzehnten herum ihr lichternde Murat findet in ihr eine Art transzendente Heimat.
Am Anfang der Ebene, die hinter der Straße begann, lagen wie ausgestreut kleinere Felsbrocken, von denen, so fantasierte Murat, ein nächtlicher Wind allen Sand geweht hatte, so dass sie jetzt nackt in diesem seltsamen Licht lagen und ein mattes Graublau zeigten, das ihn an die Farbe eines Nordmeeres denken ließ. Mehr grau als blau und doch unübersehbar vom Blau getönt. Es war ein etwas irrwitziger Gedanke, aber hätte man ihn gefragt, dann hätte Murat diese Felsbrocken beschrieben als Reste eines uralten, versteinerten Himmels.
Bei allen religiösen Implikationen, die Murats auf der Stelle tretende Odyssee an sich hat, ist Cherko Fatachs Prosa in der große Wunsch durch und durch geerdet. Die Sprache ist schnörkellos und doch von einem immer nach vorne gerichteten Rhythmus bestimmt. Die Struktur ist klar, die Komposition ausgewogen. Es gibt keinen Leerlauf auf den knapp 400 Seiten. Auch wenn das äußere Geschehen überschaubar ist, bleibt die Spannung doch immer hoch. Und wenn man sich irgendwann fragt, ob überhaupt noch Zeit bleibt, das Drama einer Lösung zuzuführen, so lässt sich nicht erst auf den letzten Seiten, als der Roman auf ein so überraschendes wie glaubwürdiges und hochdramatisches Ende zuläuft, über Cherko Fatachs erzählerische Souveränität staunen.
Tobias Lehmkuhl über unser Buch der Woche, Cherko Fatach, Der große Wunsch, Luchterhand München, 384 Seiten, 25 Euro. Mehr Literatur gibt es dann morgen wieder ab 16.10 Uhr im Büchermarkt. Und hier geht es weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.